Ich lese den Text, der zur Predigt zugrunde liegt, und er steht in 1. Korinther 12, 12 bis 14. Ich lese nach der Luther-Übersetzung. Denn gleich wie ein Leib ist und hat doch viele Glieder, alle Glieder aber des Leibes, wiewohl ihre viel sind, doch ein Leib sind, so auch Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leibe getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Unfreie oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele.
Ja, das dürfen wir so fröhlich singen, Herr, dass das, was du uns durch dein Wort sagst und zusagst, zusprichst, versprichst, dass das gilt. Selbst wenn wir untreu werden, so bleibst du doch treu, du guter Gott. Und daran können wir uns festhalten. Davon dürfen wir uns getragen wissen. Und deshalb wollen wir jetzt hören auf dein Wort, das uns zu Herzen gehen lassen, dass es nicht nur unseren Verstand erreicht, uns gerade mal bis in die Ohren dringt, sondern dass es wirklich bis ins Herz rutscht, in unsere tiefsten Tiefen unserer Persönlichkeit hinein, dass wir es verinnerlichen und dass so unser Leben von dir, deiner Güte, Barmherzigkeit, Liebe, aber auch deiner Wahrhaftigkeit, Heiligkeit und Gerechtigkeit geprägt ist. So rede du, hilf uns recht zu hören. Amen. Amen. Liebe Gemeinde, ich vermute, die meisten hier im Raum kennen noch, kann man ja jetzt vielleicht sagen, weil er vor ein paar Jahren verstorben ist, den begnadeten Künstler Loriot. Er hat so unnachahmlich menschliche Untiefen in kurzen Theaterszenen karikiert oder auch in von ihm gezeichneten Comics, Bildergeschichten. Sie denken vielleicht wie ich sofort an die zwei Herren im Bad. Und der eine will die Ente im Wasser haben und der andere nicht. Und dann hat er ganz viele solcher kleinen Szenen geschrieben zum Thema Ehe. Szenen einer Ehe. Und in einer solchen Szene sitzt ein Ehepaar vor dem Fernseher. Der ist allerdings defekt und läuft nicht. Und dennoch sitzen sie so vor dem Fernseher, dass sie eben genau in die Richtung des Fernsehers blicken. Und so im Gespräch sagt die Frau, warum schauen wir eigentlich immer zum Fernseher? Lass uns doch mal woanders hingucken. Lass uns doch mal nach hinten schauen. Da flippt der Gatte fast aus. Nur weil der Fernseher kaputt ist, soll ich nach hinten sehen? Ich lasse mir doch von einem Fernseher nicht vorschreiben, wo ich hinzusehen habe. Und als es kurz darauf dann um die Frage geht, wann man denn nun ins Bett gehe und dass man ja heute mal früh gehen könne, da meint der Gatte, er gehe nach den Spätnachrichten ins Bett. Darauf die Frau, aber der Fernseher ist doch kaputt. Er, ich lasse mir von einem Fernseher und von einem kaputten schon gar nicht vorschreiben, wann ich ins Bett zu gehen habe. Ja, wer lässt sich schon gerne etwas vorschreiben? Und das eben nicht nur von einem Fernseher nicht, sondern auch nicht von anderen Menschen. Wer lässt sich schon gerne entmündigen? Und mit dieser Frage sind wir mittendrin in unserem Thema. Denn zur Zeit Martin Luthers hatten die schlichten Glieder der Kirche in dieser eben nichts zu melden. Der Priester hatte das Sagen in der Gemeinde vor Ort. Und er war wiederum dem Bischof und natürlich vor allen Dingen auch dem Papst gehorsam schuldig. Der Normalsterbliche, er konnte am Gottesdienst teilnehmen, aber den verstand er ja nicht einmal, weil er auf Latein gehalten wurde. Mitgestalten konnte und durfte er den Gottesdienst nicht. Alles, was im Gottesdienst geschah, wie es geschah, was da gesagt wurde, das alles oblag dem Priester und die Gemeinde hatte es mitzumachen und zu schlucken. Und auch die Bibel konnte, das wurde eben schon auch angesagt, klang an in dem, was Gerd Wagner gesagt hat, auch die Bibel konnten die Menschen nicht lesen. Es gab nur die lateinische. Und sie war auch noch recht unerschwinglich für einfache Menschen. Und es gab tatsächlich sogar die Regel, dass sie es gar nicht hätten lesen dürfen, wenn sie denn eine gehabt hätten. Die Menschen konnten allein über Bilder, die in den Kirchen aufgehängt waren oder an die Holzbalustraden aufgemalt waren, Bruchteile einer biblischen Geschichte sehen. Das war ihre Bibelkenntnis. Die Menschen waren entmündigt. Ihnen wurde vorgeschrieben, was sie zu tun und zu glauben hatten, und das mussten sie eben so nehmen und fertig. Dagegen regte sich dann aber eben auch Widerspruch. Schon im 13. Jahrhundert hatte Petrus Valdes und in seinem Gefolge die Waldenser das kritisiert. Sie förderten und sie forderten eben das persönliche Bibelstudium. Jeder Christ solle selbst lesen und verstehen, erkennen und seine Entdeckungen in der Bibel dann auch fruchtbar machen für andere. Und dazu bedürfe es eben keiner besonderen Weihe, eben dann auch nicht, um zu predigen, die gute Nachricht weiterzusagen an andere. Martin Luther hat diesen Gedanken 3 Jahrhunderte später aufgegriffen. Christus allein ist Mittler zwischen Gott und den Menschen. Es bedarf keiner anderen Mittler mehr. Und so schreibt er dann von der Heiligen Messe im Jahr 1520, der Glaube muss alles erreichen. Er ist allein das rechte priesterliche Amt und lässt er auch niemand anders sein. Darum sind alle Christenmänner Priester, alle Frauen Priesterinnen, jung oder alt, Herr oder Knecht, Herrin oder Magd, Gelehrter oder Laie. Und von dieser Formulierung, alle sind Priesterinnen und Priester, hat sich das Schlagwort her herausgebildet, das vom Priestertum aller Gläubigen spricht. Und dieses ist allen Kirchen der Reformation gemein. Alle, die an Jesus Christus glauben und getauft sind, sind mit einem Geist getränkt. So können wir es hier im Bibeltext lesen und haben es vorhin auch gehört. Paulus hatte das schon so formuliert. Und dieser Geist, er ist es, der die Menschen eint zu einer sichtbaren Gemeinde, so wie wir jetzt hier eine sichtbare Gemeinde sind. Die da, wo sie zusammenlebt, die Missio Dei, den Auftrag Gottes, den Auftrag Jesu Christi in dieser Welt verfolgt. Nun waren aber ja die Reformatoren wie Luther und Zwingli selbst Priester oder Mönche gewesen und hatten dadurch natürlich ein enormes Gewicht und behielten das auch. Und so hielten sie eben auch daran fest, dass bestimmte Aufgaben in der Kirche, eben insbesondere im Gottesdienst, nur von besonderen Personen übernommen werden durften. Taufe und Abendmahl durften eben nur von dazu ordinierten Menschen ausgeteilt werden, gespendet werden. Aber auch die Predigt blieb ihnen vorbehalten. In dieser Frage folgten die Täufer als der dritte Zweig der Reformation dem Gedanken des Petrus Valdes, dass eben prinzipiell jeder Christ das könne. Und dies wurde so auch von den Baptisten im 17. Jahrhundert übernommen und so dann auch von den Baptisten auf dem Kontinent im 19. Jahrhundert, unseren Urvätern sozusagen, Onken, Köbner, Lehmann und wie sie alle dann hießen. Heißt, jeder Baptist kann prinzipiell das Abendmahl austeilen und einsetzen und austeilen. Jeder Baptist kann prinzipiell taufen. Jeder Baptist kann prinzipiell hier vorne die Predigt halten. Und auch wenn das so war, auch schon in der Reformationszeit bei den Täufern so war, so hielten sie doch es auch für selbstverständlich, sich aus ihrer Mitte einen Hirten zu berufen. Auch das wurde verstanden. Es bedarf schon auch eines besonders beauftragten Menschen. Nur seine Aufgabe bestand jetzt nicht darin, dass er besonders weihevoll sei oder sonst irgendwas, sondern dass er die Aufgabe bekam, auf die Gemeinde sozusagen aufzupassen, so wie es der Begriff Hirte ja beinhaltet, die Gemeinde zu weiden, ihr zu helfen. Vor allen Dingen auch darauf Acht zu haben, dass es nicht irgendwo Irrlehren gebe, die die Gemeinde gefährden. Und dazu war natürlich bei der Wahl ganz wesentlich, das Augenmerk zu richten auf seine Persönlichkeit, seinen Glauben und auch seine theologischen Kenntnisse. Die mussten alle, das alles musste gefestigt sein. Und ein solcher Mensch hatte dann tatsächlich auch die Achtung der gesamten Gemeinde und wurde dann gewählt. So ist das in vielen Täufergruppen dann auch passiert, schon eben im 16. Jahrhundert. All das finden wir aber eben auch so schon im Neuen Testament. Wer in den Paulusbriefen liest, der entdeckt dort, dass er so sehr wohl Beauftragungen, besondere Beauftragungen kannte. Also da wird zum Beispiel in Philippus von Bischöfen und Diakonen geredet. An anderer Stelle spricht er von Ältesten und wieder andere Stellen von anderen Diensten. All diese besonders berufenen Menschen waren eben von Gott berufen und zugleich immer auch von der Gemeinde berufen, die den Ruf Gottes zu ihrem Ruf machten und waren eben entsprechend auch in diesen Gemeinden anerkannt. Und wir entdecken zugleich, dass die einzelne Gemeinde eben ihr gesamtes Gemeindeleben selbst regelte. Und das sah in Korinth etwas anders aus als in Philippi und da nochmal wieder ein bisschen anders als in Ephesus. Was sie alle miteinander einte, das war das, was wir hier in wenigen Sätzen gelesen haben. Und wenn man das ganze Kapitel 12 liest, dann sich noch einmal mehr entfaltet, dass Paulus die Gemeinde gerne mit einem Leib, einem Körper verglich, an dem jedes Glied eben seine Funktion hat. Da ist keiner in dieser Gemeinschaft des Leibes Christi, der nutzlos wäre. Jeder hat auch die für seine Funktion am Leib notwendigen Fähigkeiten. Entweder naturgemäß oder als Geistesgabe bekommen und dann aber auch ein Stück erlernt. So wie wir natürlich als Menschen Füße haben, aber ihr wisst es von euren Kindern, vielleicht könnt ihr euch sogar noch an eure eigene Kindheit erinnern, dass man die auch erstmal gebrauchen lernen muss. Lernen, laufen, lernen, Prozess. Dabei hat sich jeder wahrscheinlich so manchen blauen Flecken geholt, weil wir das nicht selbstverständlich können. Also so läuft auch das Zusammenspiel aller Glieder am Leib Christi. Nur so kann der Leib leben und überleben. Für Luther und Zwinglis und insbesondere auch die täuferische Reformation war es eben wichtig, dass alle Gläubigen beteiligt wurden, ihre Aufgabe im Leib hatten, aber auch ihr Mitspracherecht. Es ging also nicht nur darum, etwas zu tun, mitzuarbeiten, sondern eben auch mitzuentscheiden. Das ist, war und ist bis heute für täuferische Kirchen selbstverständlich, so auch für uns als evangelisch-freikirchliche Gemeinde Heiligenstadt. Wir entscheiden über unser Leben miteinander in der Gemeindeversammlung. Sie ist sozusagen der Kopf. Darüber ist Christus, keine Frage. Aber im Leben miteinander ist das der Aufbau. Keine Hierarchie, wenn man so will. In meiner letzten Gemeinde hatte ich einen katholischen Kollegen, mit dem ich mich gut verstand. Wir haben auch miteinander gefrotzelt, übereinander und miteinander. Wir haben gestritten und wir haben uns manchmal auch gegenseitig bemitleidet, je nachdem, was gerade so dran war. Und so sprachen wir dann auch einmal darüber, wie so unser Gemeindeleben funktioniert und welche Funktion wir als Geistliche, als Pastoren, Priester darin haben. Und da meinte dann mein Kollege im Blick auf unsere Gemeinde, ich bin so froh, dass ich katholischer Pfarrer bin. Ich habe nur einen Papst. Das trifft unser Gemeindeverständnis auf den Kopf. Wir sind alles Päpste, wenn man so will. Wir entscheiden miteinander über Lehre und Leben, auch darüber, wie das Geld eingesetzt wird, das wir zusammenlegen und mit dem wir unsere Gemeinde finanzieren. Wir entscheiden eben über unsere ureigensten Belange, ohne dass jemand von außen oder gar von oben uns bevormunden könne. Zugegeben, das ist manchmal auch anstrengend. Das klang in diesem Satz des Kollegen ja auch ein bisschen mit an. Der Pastor hat es eben mit ganz vielen Päpsten zu tun. Aber auch wenn es manchmal lange dauert, Entscheidungen zu treffen, weil wir Konsensentscheidungen treffen wollen, also keine Kampfabstimmungen, zumindest nicht in wichtigen Fragen, in elementaren Fragen, so bleiben wir so aber als Gemeinde eben auch miteinander im Gespräch. Und auch als Gemeindebund, in den wir uns ja hineingestellt wissen, bleiben wir miteinander über wichtige Fragen des Glaubens und der Lehre im Gespräch. Ein Beispiel vielleicht nur ganz schnell. Es gab vor etlichen Jahren hier in Bayern eine Arbeitsgruppe zwischen der lutherischen und der baptistischen Kirchen hier in Bayern. Das sogenannte Balubak-Papier ist daraus entstanden. Und das hat einen Prozess nun innerhalb des Bundes losgetreten und natürlich aber auch bei den lutherischen Kirchen. Und wir haben eben 10 Jahre lang als Bund gebraucht, um zu finden, wie gehen wir jetzt damit gut um. Es gibt jetzt seit einem halben Jahr Lehrgespräche zwischen unserem Bund und der VELKD, der Vereinigung evangelisch-lutherischer Kirchen in Deutschland. Und bei diesen Lehrgesprächen, da sagten die Lutheraner, wir können mit euch eigentlich gar nicht so reden. Was ihr da entscheidet als Präsidium oder wie auch immer ihr heißt, das machen die Gemeinden unten noch gar nicht mit. Und dann haben unsere Vertreter einmal erzählt, welchen Prozess wir durchlaufen haben. In Bundesräten darüber geredet, über dieses Balubak-Papier. Ganz vielen Regionen gab es Tagungen, wo man miteinander darüber nachgedacht und gesprochen hat. Und dadurch ein Prozess in Gang gekommen ist, der uns jetzt eben dazu ermächtigt. Der Bundesrat hat beschlossen, diese Gespräche nun einzuleiten und zu führen. Und den Lutheranern sind fast die Augen aus dem Gesicht gefallen. So manchmal etwas langwieriger, aber eben von allen mitgetragen kommen wir zu Prozessen und Ergebnissen. Was aber bedeutet das nun alles, was wir so geschichtlich festhalten können für uns hier und heute? Wir müssen ja feststellen, wir sind eine Gemeinde mit einem sehr hohen Altersdurchschnitt. Gerhard hat mal irgendwann, glaube ich, zu Anfang meiner Dienstzeit gesagt, über 80. 78. Wow, es wird ja besser. Komma, 78 Komma. Na gut, so genau wollen wir es nicht wissen. Wir merken natürlich, dass viele von uns eben nicht mehr viel tun können. Dieses ehrenamtliche Engagement, das unsere Freikirche auszeichnet, ist hier eben nur noch im Begrenzten möglich. Und doch geht auch bei uns Reformation, geht auch bei uns Gemeindeleben nur mit allen. Denn das Bild, das Paulus da in diesen 3 Versen zeichnet, ist ja das Bild eines Organismus. Und ein Organismus altert. Und ein gealterter Organismus ist eben auch nicht mehr zu so vielem in der Lage, wie es eben ein jugendlicher Organismus vermag. Jeder kann und soll an diesem Leib nur das tun, was er tun kann. Also das, wozu er begabt ist, das ist ja das eine, was Paulus deutlich macht, gabenorientiert. Die Hand soll nicht den Kopf ersetzen und der Kopf soll nicht laufen, sondern jede das, was er kann, wozu er begabt ist, aber natürlich auch von seinen Kräften und von seiner Zeit her in der Lage ist. Und diese Aufgaben sind eben auch nur so lange zu tun, und da merken wir, wie das Bild dann eben nicht mehr stimmig bleibt, aber nur so lange zu tun, wie diese Rahmenbedingungen gegeben sind. Heißt, man darf auch aufhören. Ja, man darf Arbeiten abgeben. Das heißt auch, dass auch Arbeiten aufhören dürfen. So wie unser Chor jetzt mal den Dienst beendet hat. Vielleicht auch nur für eine Zeit. Wir werden sehen. Aber erst einmal, der Dienst des Chores wurde eingestellt. Das ist schmerzhaft, wenn solche Dinge zu Ende gehen. Meistens schmerzhaft, keine Frage. Aber es ist eben auch normal. In meiner Ursprungsgemeinde mit damals noch um die 300 Mitgliedern hat schon vor 20 Jahren der gemischte Chor seinen Dienst eingestellt. Die hatten noch über 30 Sänger und haben aufgehört. Wollen die Gründe nicht im Einzelnen klären, aber auch da zeigt sich alles, das klang heute Morgen auch schon an, das Zitat, alles hat seine Zeit. Und manchmal, auch das gibt's, manchmal eröffnet das Beenden einer Arbeit ja plötzlich Raum für eine ganz andere. Und dann tauchen plötzlich auch Menschen aus der Gemeinde auf, die mit ihren Fähigkeiten bis jetzt noch gar nicht so richtig zum Tragen kamen, die da aktiv werden und Dinge in die Gemeinde einbringen. Unsere Gemeinde lebt heute wie gestern und hoffentlich auch morgen von euch allen. Sie hat Ausstrahlung. So sagte das gestern Vormittag mein rumänischer Kollege Liviu. Ich habe sie übers Gelände geführt, eine Stunde lang, habe ihnen so ein bisschen erzählt von unserer Geschichte. Und sie sind auch ein paar Leuten begegnet unterwegs. Und als wir uns hier verabschiedeten vor der Kirche, da sagte er eben das. Diese Gemeinde hier oder dieser Ort, dieses Werk hat eine Ausstrahlung der Liebe. Das ist die Aufgabe unserer Gemeinde, innerer Motor dieses Werks zu sein und das Herz auf diesem Gelände zu sein. So, das ist meine Überzeugung. Darüber können wir ja auch ins Gespräch kommen. Innerer Motor, das bedeutet für mich, dass wir für das beten, was hier geschieht. Wir beten für die Pflege, für die Menschen, die sie tun. Wir beten für die Betreuungskräfte, die Zeit mit den Menschen verbringen, damit nicht ein Tag wie der andere ist, sondern es immer mal wieder was anderes gibt. Wir beten für die Arbeitskräfte hier auf dem Gelände, die den Rahmen dafür schaffen, dass gute Pflege möglich ist. Im Reinigungsdienst, in der Wäscherei, in der Küche oder in der Technik. Wir beten für die Verwaltung und Leitung, die eine ganz wesentliche Aufgabe hat, auch wenn sie selbst mit den zu pflegenden direkt gar nicht in Berührung kommen, damit alles das läuft, finanziert wird und so weiter. Wir beten dafür, dass der Vorstand weiß in Hamburg, der ja nun auch noch Hamburg und Fehmarn zu begleiten hat, dass er weiß, wohin die Reise gehen soll, auch in Heiligenstadt. Wir beten für den Mut, Neues zu wagen oder auch Altbewährtes wieder neu zu beleben, auch wenn es viel Geld kostet. Wir beten dafür, dass die Gästearbeit hier weitergehen kann, neu belebt werden kann. Wir beten dafür, dass so Menschen den Weg hierher finden, die dann auch hier ihren Lebensabend verbringen wollen und die Glieder am Leib unserer Gemeinde werden. Und wir können für so vieles andere über dieses Werk hinaus beten. Wir können heute Abend und die nächsten Tage und Wochen beten für die Politiker, die gewählt wurden. Ob sie uns nun gefallen oder nicht. Ob wir ihre politische Meinung teilen oder nicht. Wir sollten nicht über sie klagen, nicht uns das Maul über sie zerreißen, über den Niedergang meckern oder was auch immer sonst, sondern für sie beten. Sie Gottes Hilfe, Gottes Kraft und auch seinem verändernden Geist anbefehlen. Und für noch etwas können wir beten. Am 7. Oktober bei der Eröffnung unserer Ausstellung zur Reformation wird Klaus Schönberg hier sein. Die wenigsten von euch werden ihn kennen. Er ist in unserem Gemeindebund für die Betreuung neu gegründeter Gemeinden zuständig. Und es sind in den letzten Jahren etliche Gemeinden neu gegründet worden. Und diese Gemeinden wird er uns vorstellen, die unter Menschen arbeiten, die Menschen erreichen, die die traditionellen Baptistengemeinden nie erreichen würden. Und wir können für diese Gemeinden und für Klaus, der sie begleitet, beten. Betende Gemeinde, das ist der innere Motor, der wir sein können. Und wir können das Herz hier sein, auf diesem Gelände, in diesem Werk. Wie leben wir hier? Wie gehen wir miteinander um? Als Gemeinde, wie gehen wir da miteinander um? Und wie gehen wir mit unseren Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern um? Wie bewältigen wir Konflikte, die zum Leben dazugehören. Es geht, wenn Menschen zusammen sind, nicht ohne Streit. Streit, da ist immer die Frage, eben wie man streitet. Konstruktiv, wertschätzend, auch gerade denen gegenüber, die anderer Meinung sind. Reden wir miteinander oder reden wir übereinander? Wir können hier die sein, die segnen, selbst wenn man uns flucht. Wir können die sein, die lieben, selbst wenn man uns hasst oder irgendwie uns grollt oder was auch immer sonst. Wir können für die Versöhnung eintreten und selbst die ersten Schritte gehen. Und ich sage das mal ganz offen, nach der Insolvenz ist da noch manches im Argen. Beginnen wir doch zu vergeben und für die zu beten, denen wir vielleicht bisher noch gegrollt haben, deren Verhalten wir nicht verstehen konnten, vielleicht auch bis heute nicht verstehen können. Aber beginnen wir doch damit zu vergeben. Und ein zweites dazu, wie wir uns helfen lassen als Menschen, die älter werden, die Unterstützung und Hilfe brauchen. Wie wir mit den Arbeitskräften im Werk umgehen, mit denen, die uns helfen sollen, wie wir eben mit unserem Älterwerden und mit Krankheit und anderer Not umgehen. Alles das macht Atmosphäre aus. Und wer hier Liebe lebt, wer hier mit eigener Not umgeht, aus dem Vertrauen, das Christus trägt und hält, und wer anderen Respekt und Wertschätzung begegnet für ihre Arbeit, auch wenn das ja manchmal schwer ist, Hilfe anzunehmen, der verkündet damit die gute Nachricht von Jesus Christus ohne Worte, aber spürbar. Und es steht uns auch gut an, uns da zu entschuldigen, wo uns das mal nicht gelingt. Und Hand aufs Herz, das wird jedem von uns mal passieren. Wir sind nicht immer alle nur gut drauf. Es gelingt uns manchmal nicht, die Liebe zu geben, zu leben. Stresssituationen, die wir erleben, lassen da manchmal uns anders handeln, als wir es eigentlich wollen. Aber dann zu sagen, verzeih bitte, das kann so manches Eis zum Tauen bringen. Und auch das gehört schließlich noch zu diesem Punkt. Bitte denkt daran, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in ihrer Freizeit hier zum Gottesdienst kommen, die auch noch zum Kaffee trinken bleiben, da im Foyer immer noch Menschen in der Freizeit sein möchten. Christenmenschen und nicht sofort wieder zum Mitarbeiter gemacht werden, weil man ihnen mit irgendwelchen Aufgaben kommt, die sie doch bitte schön zu tun hätten. So können wir als evangelisch-freikirchliche Gemeinde Heiligenstadt innerer Motor und das lebendige Herz sein, dieses Werks, dieser Einrichtung auf diesem Gelände. Und dazu brauchen wir einander und möglichst viele, die mitmachen. Denn Reformation geht mit allen. Gemeindeleben geht mit allen. Jeder wird gebraucht. Ob er noch fit ist wie Turnschuh oder schwer pflegebedürftig. Gott kann aus allem etwas machen. Denn er wird ja gerade in unserer Schwachheit mächtig. Amen.